Hallo, hier ist der Michi vom Marathonmann. Wir haben gerade eine Live-Akustikplatte rausgebracht, die heißt Alles auf Null und ich quatsche jetzt mit der Nadine von krachfink.de ein bisschen darüber und wünsche euch viel, viel Spaß damit.
Hallo, lieber Michi, was ist denn der letzte Song, den du heute gehört hast, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben?
Der letzte Song kann ich ge genau sagen, den habe ich mit Videoclip geschaut und zwar von Manowar, Warriors of the World.
Oh, wow, zum Aufpumpen oder einfach, wie kommst du
Nee,
da
ich
drauf?
weiß nicht. Ich habe ihn gerade im Moment gehört. Ich weiß auch nicht genau warum. Wir haben ihn neulich bei der Streaming-Show im Bus gehört und ich wollte das Video dazu nochmal sehen, weil der so stumpf ist und so doof. Und darum habe ich mir nochmal auf YouTube jetzt mit Videoclip angeschaut und habe dann in Wikipedia mir einen Manowar-Artikel durchgelesen.
Ah
Das
ja,
habe ich gemacht.
sehr
Gerade
cool.
eben.
Sehr cool und vor allem haben wir was gemeinsam. Ich habe nämlich auch, also keinen Manowar-Clip gehört, aber ich habe eben Manowar, Other Bands Play, Manowar Kills, habe ich mir eben auf der Gitarre noch gespielt. Also von daher,
Was?
das ist ähnlich jetzt, ja, habe ich so ein bisschen rumprobiert. Lustig. Aber
Ach, krass, okay.
es geht ja jetzt nicht um Manowar heute, sondern, also ich stelle dich jetzt mal vor, für alle, die das hören und nicht werden wissen, wer du bist. Michi gibt es ja viele. Du bist Michi, aber eigentlich Michael Lettner. Du bist Bassist und Sänger von der Band Marathonmann. Und ihr habt jetzt Zehnjähriges in diesem Jahr, ne? Kann man
Da
sagen.
haben wir schon.
Ist dir gar
Nee,
nicht
stimmt.
aufgefallen.
Ja, nicht so richtig. Es kamen so viele Sachen, aber stimmt, ja.
Man bezeichnet euch als Post-Hardcore-Band. Da würde ich gerne auf jeden Fall mit dir drüber reden, weil ich das so ein bisschen anders sehe. Würde ich nicht so
Ja.
ganz sagen, so eine ganz pure Post-Hardcore-Band seid ihr nicht. Euer erstes Album hieß Holzschwert und es ist, würde ich sagen, auch so, da, der Song Holzschwert war auch gleich so der Hit, mit dem euch ganz, ganz viele kennen und lieben gelernt haben. Dann kam 2014 die Platte Und wir vergessen, was vor uns liegt. Dann eine EP, das heißt, ihr wart schon mal akustisch unterwegs. Diese EP, kein, wie hieß die, No Treaty, No Surrender, die habe ich mir nämlich gar nicht aufgeschrieben, wie die hieß. Auf jeden Fall eine Akustik-EP habt ihr
Kein
gemacht.
Rückzug, kein Aufgeben.
Richtig,
Richtig.
genau. Ich wusste, dass du es weißt. War nur ein Test.
Ja.
2016 habt ihr ein Album gemacht, Mein Leben gehört dir. 2019 Die Angst sitzt neben dir. Und jetzt habt ihr ein Album rausgebracht, ein Akustikalbum, ein riesengroßes, inszeniertes Akustikalbum mit dem Namen Alles auf Null. Und darüber wollen wir heute sprechen. Aber da das ein Podcast ist, würde ich gerne ganz, ganz am Anfang anfangen. Wir beide haben schon sehr oft Interviews miteinander gemacht. Ich habe dich noch nie gefragt, wie du überhaupt zur Musik gekommen bist. Und jetzt hätten wir mal die Zeit dafür.
Klar, erzähle ich dir gerne.
Leg los.
Ich leg los. Also zur Musik so richtig, also für Musik interessiert habe ich mich, muss ich leider zugeben, zum ersten Mal mit Künstlern wie Mark O, falls den noch jemand kennt.
Ja, Droste, hörst du mich, ne?
Genau richtig. Also so in dem Rave-Bereich, also so, was heißt das, so Easy Rave oder sowas. Und da habe ich dann mal auch angefangen, ein bisschen so Maxi-CDs zu kaufen. Obwohl ich ja davor noch sagen muss, meine erste Platte war Phil Collins und Genesis. Aber das habe ich irgendwie einfach nur so gekauft, weil es das damals beim TV-Markt 2000 billig gab. Und dann bin ich halt in Berührung gekommen mit diesem Rave-Zeug. Und dann kam auch, was kam dann raus? Helge Schneider, Katzeklo und sowas. Und dann bin ich ziemlich schnell zum Deutschpunk übergegangen. Und zwar habe ich mir diesen Sampler gekauft, Teenage Rebel Records. Den kennen bestimmt auch noch viele. Da waren so Bands wie Public Toys oder Terrorgruppe. Und dann war ich ziemlich großer Terrorgruppe-Fan. Das habe ich so ein paar Jährchen oder ja, ich eine einige Zeit durchgezogen mit Wolverine Records. Das war auch so ein Mail-Order, Lost and Found. Da habe ich ganz viel bestellt. So Skin of Tears, auch so eine deutsche Punkband. Und dann ging es richtig los mit Musik, mit den ganzen Skate-Punk-Bands. Also einer meiner ersten Bands, wo auch mein erstes Konzert war, war Millencolin. Ich habe auch Millencolin-Tattoo, weil Millencolin hat mich sozusagen zur Gitarre gebracht. Also da, wegen denen wollte ich eine Gitarre und habe deshalb angefangen, Musik zu machen. Wegen Millencolin bin ich, glaube ich, jetzt derjenige, der ich jetzt bin oder bin da, wo ich jetzt bin. und bin mit meiner Band da, wo ich jetzt bin. Und habe halt dann das ganze NoFX, No Fun at All, No Use for a Name, die ganzen Epitaph, Fat Records, Bands. Mhm. War auf jedem Konzert, was hier in München stattgefunden hat, von diesen ganzen Bands. Da gab es immer so schöne Packages mit so 5 Fat Records Bands. So bin ich richtig in diese Musikszene eingetaucht. Danach kam der Emo-Core, also My Chemical Romance, Aiden, From First to Last. Dann wurden die Ohren gedehnt, ein paar Tattoos draufgeklatscht, dann damals noch gebrauchte Wrangler-Hosen gekauft, wo ich der Meinung war, die waren schon skinny, aber wahnsinnig, da wurde man dann noch verarscht, Haare schwarz gefärbt, geschminkt und dann so richtig schön die Emo-Core-Musikszene miterlebt und hatte auch damals dann meine erste richtige Band. Blank Promise hieß die, falls jemand interessiert. Und genau davor gab es halt dann so ein paar Punk-Bands. Ich glaube, wir hießen mal The Honks und lauter so Quatsch. Genau, aber um darauf zurückzukommen, also Millencolin und der ganze Skatepark und Fat Records hat mich richtig intensiv in die Musik gebracht. Und deshalb bin ich hier, wo ich jetzt bin.
Du hast jetzt gerade so geschwärmt von diesen Packages, die man ja eigentlich heutzutage total hasst, wenn da irgendwie einem so 5 Bands hingeknallt werden. Ich weiß, dass man das wirklich, in jüngeren Jahren fand man das ganz toll und dann konnte das auch wirklich schätzen. Aber jetzt ist es ja eher so, ne, dass man denkt, ja, am besten keine Vorband, also wenn man selbst auf ein Konzert geht. Oder bist du auch einer, der dann auch die Vorband schon so richtig abfeiert und da wirklich Interesse zeigt?
Ja, bin ich wahrscheinlich schon, weil ich es ja auch gerne so erwarte, wenn ich ein Konzert gebe und wir Vorband sind, dass die Leute schon da sind und schon gute Stimmung herrscht. Darum mache ich das, glaube ich, automatisch. Und man findet so viele tolle Bands als Vorband, dass ich da immer so recht früh hingehe, also vor Beginn, und mir jede Band auch anschaue. Diese Packages, da muss ich dir zustimmen, wenn 5 Bands hintereinander spielen, die fast die gleiche Musikart spielen, kotzt mich's auch an. Das war damals einfach geil, weil man hat sich hier bei uns im Backstage getroffen, war schon so voll, da war alles egal, man war verschwitzt, man war vorne im Moshpit, erste Reihe, das mache ich natürlich nicht mehr. Ich stehe natürlich hinten und schaue mir an, was die Bands für Instrumente spielen oder Verstärker und bin dann natürlich der kritische Musik-Spacko. Genau, war früher einfach anders, aber war einfach geil. Und solche Packages gibt es irgendwie gar nicht. Ich meine, diese ganze Deconstruction-Tour oder sowas, oder damals war auch nicht vor so langer Zeit, aber das Pirate Satellite Festival mit Sam.I.Am, Teenage Bottle Rocket, das war mal wieder was cool in 2 Hallen. Also das war mal wieder ganz cool, auch im Alter so ein Package zu sehen. Aber sonst bin ich immer Fan von einer Vorband und einer Hauptband. Also das reicht vollkommen.
Und du hast eben so ganz in einem Nebensatz hast du gesagt, geschminkt. Ich kann mich erinnern, dass du mir mal erzählt hast, dass du die 80er ganz toll fandst, weil die da alle so extraordinär aussahen und sich alle irgendwie so aufgemacht haben und sowas, ne? Das ist irgendwie eine Sache, die ein bisschen verloren gegangen ist. Das ist irgendwie schade.
Das ist richtig und muss schon sagen, auch ich muss jetzt leider Corona nennen, seit der Zeit, wo man mehr zu Hause ist und sich mehr mit wieder vielen alten Dingen befasst, lebe ich wieder total in den 80ern und liebe die 80er wie nichts anderes. Ich habe meine ganze Wohnung umgeräumt, neue Sachen bestellt. Das sieht hier aus wie ein 80er-Museum langsam. Ich habe früher mal DVDs gesammelt, so alte 80er-Horror-Klassiker. Ich habe alles wieder rausgekramt, Halloween, Nightmare on Elm Street. Ich habe mir 2 Synthesizer gekauft. Damit mache ich jetzt auch die neue Marathonmann-Platte. Also die Demos, und ich will da einfach leben.
Du richtest dir das jetzt einfach so ein. Wenn die 80er nicht zu dir kommen, dann holst du sie einfach ins Haus.
Ey, so ist es. Also gerade, wo ich nach Hause gekommen bin, war der Postmann da. Ich habe ein Paket ausgepackt und es war eine pinke Kramer 80er-Gitarre in dem Paket. Die habe ich jetzt hier an der Wand hängen.
Wow, das klingt richtig cool. Dann hast du aber garantiert auch dir eine kleine Inspiration geholt von der aktuellen Staffel American Horror Story.
Nee, leider nicht. Oh, was ist da? Was ist da?
Das ist komplett 80er-Style. Komplett 80er-Style. Alleine wenn du auf die 80er stehst und auf Horror, also splattermäßig, sehr, sehr blutig, ganz viele wirklich wahre Geschichten, wahre Begebenheiten eingeflochten. Richtig coole Staffel, wenn man auf die 80er steht. Also habe ich auf einmal durchgebinged.
Da muss ich das auch bingen, weil also ich bin ja Stranger Things gerade, habe ich nochmal 1-3 geschaut und die ganzen hier Tom Hanks Klassiker, Big und alles. Aber dann werde ich das auf jeden Fall machen. Aber ich bin da total inspiriert und es wird auch auf jeden Fall in unsere neue Platte einfließen, diese ganzen Bands. Ich höre auch, wenn ich mal so sagen darf, gerade nur nur so Synthie-Pop. Mhm. Also bis auf Manowar höre ich gerade so wirklich, das kennt keiner, Robert Parker oder Christine und lauter so Zeug, wo alle Register des Synthie-Pops gezogen werden. Das ist gerade so mein Ding. Also ich lebe das gerade und kaufe mir auch lauter Klamotten, glaube ich, die so aussehen.
Sehr interessant, ich bin gespannt. Ja. Aber nochmal zurück zu deinen Anfängen. Das heißt, die kamen komplett, hast du dir komplett irgendwie selbst gesucht? Das war jetzt nicht so, dass du mega musikalisches Elternhaus hast oder eine super engagierte Musiklehrerin, die gesagt hat, auch Michi, du bist aber musikalisch, sondern das kam einfach von dir selbst.
Genau, richtig. Also ich war schon immer Fan so von MTV und Musikvideos. Da kam ja halt dann diese Trash-Rave-Sache wie Mark O eben. Und das hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen. Also auch die Bravo habe ich halt gehabt und habe mich halt super interessiert für sowas. Und dann halt zum Punkrock, in den Emo und dann, ja, so ist es losgegangen.
Aber hast du, weil du jetzt gerade gesagt hast, Gitarre, du spielst ja Bass, Bassgitarre, aber Bass. Hast du mit Gitarre angefangen und bist dann zum Bass gewechselt?
Genau, richtig. Also ich habe mit Gitarre angefangen, erst klassische Gitarre, dann E-Gitarre und dann bei Blank Promise, meiner ersten Band und auch bei den anderen davor, diese kleinen Bands, habe ich immer Gitarre gespielt und bei Marathonmann hatten wir einfach einen Überschuss von Gitarristen und da ich den Hauptgesang dann übernommen habe, war der Bass dann einfach das richtige Instrument und ich liebe den auch. Also ich liebe Bass spielen.
Ich wollte gerade fragen, ob es dich eben noch manchmal juckt, so nach der Gitarre zu greifen, aber da hast du schon gesagt, du liebst ja, Bass spielen.
Es juckt schon, weil es gibt einfach viel schönere und viel mehr Gitarrenmodelle zu kaufen als Bässe. Aber ich habe Sandberg-Bässe und Fender-Bässe und bin recht zufrieden und ich kaufe mir ja trotzdem noch Gitarre, wie jetzt gerade die Pinky Kramer, ja genau.
Ja, da kannst du mal ein Bild schicken. Es würde mich sehr interessieren, wie die aussieht.
Ja, das klingt nämlich kann richtig ich machen. Cool. Die ist geil.
Also die meisten Gedanken habe ich mir gemacht. Oder vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz zu der EP, von der ich den Namen eben nicht wusste. Kein Aufgeben, kein Vergessen. Von 2014. Wenn man die jetzt vergleicht, diese Akustik-EP mit dem, was ihr jetzt gemacht habt, da liegen ja Welten dazwischen. Also ich habe wirklich nicht viel erwartet von Alles auf Null. Ich dachte, da spielen die das jetzt halt so akustisch. Aber ihr habt ja viel, viel mehr gemacht. War euch das bewusst, als ihr jetzt an die Umgestaltung eurer Songs gegangen seid, was für Möglichkeiten ihr euch über die Jahre erspielt habt und was ihr daraus alles machen könnt mittlerweile?
So richtig bewusst waren wir uns nicht. Wir haben natürlich schon einmal mit Cello zum Beispiel gespielt oder mit Klavier. Und hatten natürlich schon gewusst, okay, irgendwie funktioniert's. Also ich meine, wir haben leichte Songs mit wenig Akkorden oder ich meine Standard-Punkrock-Akkorden. Und wenn es einer kann, am Klavier zum Beispiel, dann funktioniert es schon. Aber in dem Ausmaß, dass wir jetzt Geige, Cello und so viel Klavier auch dabei haben, dass ich an die Akustikgitarre dann doch gewechselt bin, das hatten wir uns natürlich am Anfang jetzt von der Corona-Zeit, wo das Projekt entstanden ist, nicht gedacht. Was wir uns aber gedacht haben, war, wenn wir das machen, dann wollen wir es nicht eben so machen wie bei Kein Rückzug, Kein Aufgeben, einfach die Songs mit Akkorden auf einer Akustikgitarre schrammeln und irgendwelche Computer-Synthes reinspielen oder Geigen oder sowas. Sondern wenn, wollen wir schon für uns auch was Besonderes machen, was uns halt in der Zeit erfüllt und worauf wir stolz sein können. Dann hatten wir erst die Geigerin, die Saskia, dabei. Und weil wir erst die Elisa, die Cellistin, wollten, die hat aber keine Zeit und hat uns eben die Saskia gebracht. Mhm. Und wo wir dann zum ersten Mal geprobt haben, das lief einfach. Also es ist einfach, das sind diese magischen Momente, die man in einer Band immer mal wieder hat. Wir haben darauf losgespielt und wir haben gedacht, okay, das klappt so. Das ist ja Wahnsinn. Wir sind eigentlich eine Post-Hardcore-Band, über das reden wir ja nochmal. Mhm. Und plötzlich haben wir eine Geigerin und jemand spielt Klavier. Und dann, wo die Elisa dazu kam, die Cellistin, okay, wir haben hier ein kleines Orchester gerade, obwohl wir eine Post-Hardcore-Band sind. Mhm. Und es war einfach Wahnsinn, weil es allen so getaugt hat und es so ein krasses Gefühl war, dass man diese Songs so verändern kann, dass die auf einmal wie eine andere Band wirken und andere, also einfach Türen aufmachen für uns auch im Kopf. Das war Wahnsinn, aber wir hatten es am Anfang nicht so erwartet. Also es hatte auch keiner erwartet, dass wir seit Freitag eine Platte in den Händen halten.
Jetzt habt ihr euch aber, also erstmal möchte ich mich jetzt nochmal entschuldigen, weil ich jetzt zum zweiten Mal falsch gesagt habe, die Platte, die EP heißt Kein Rückzug, Kein Aufgeben. Ich habe sie hier, wir haben sogar darüber schon mal ein Interview zusammen gemacht und nicht, wie ich eben gesagt habe, Kein Aufgeben, Kein Vergessen, also sorry. Aber habt ihr euch jetzt, ihr habt euch ja jetzt damit auch eine Art Raum erspielt. Das heißt, wie du, wenn du jetzt eben sagst, ihr wart selbst so ein bisschen überrascht, so cool, wir können jetzt diese ganzen Sachen dazu nehmen. Denkst du, dass man da nochmal zurück kann auf die Sache, wie ihr vorher gespielt habt? Ihr seid ja sowieso welche, die sich immer so ein Stückchen mehr erkämpfen, die immer ein bisschen mehr versuchen. Glaubst du, das hat euch jetzt so in der, also aus der Not habt ihr jetzt was Tolles schaffen können und euch ein bisschen größer und runder machen können?
Also aus der Not heraus auf jeden Fall. Also ich sehe, wie du jetzt gerade gesagt hast, ich sehe in diesem Akustikprojekt oder Marathonmann 2.0 halt eben, sehe ich schon ziemlich viel Potenzial. Und eben, wie ich gesagt habe, vielleicht öffnet es uns ein paar Türen, wo wir nicht gedacht haben, dass die aufgehen. Natürlich sind wir jetzt gerade in der Zeit, wo nichts stattfinden kann, wo uns irgendwie kein Künstler irgendwie fragen könnte, wollt ihr Vorband sein? Also Künstler, den wir eigentlich sonst nicht erreichen würden oder Publikum, was wir nicht erreichen würden. Das, glaube ich, hätte passieren können, wenn die Situation jetzt vielleicht anders wäre. Aber zurück zur Marathonmann-Standardversion können wir auf jeden Fall. Aber ich denke, die wird auch nicht mehr so werden wie jetzt die alte Platte oder die vorletzte Platte. Also wir versuchen natürlich schon immer eine Weiterentwicklung zu haben und uns natürlich jetzt auch auf dieses Projekt aufzubauen, auch bei den neuen, härteren Songs. Wir haben halt eine Geigerin, wir haben eine Cellistin jetzt an der Hand, die auch bei der neuen Platte, wenn es wieder laut wird, mitspielen oder mithelfen können. Oder diese ganze Sinti-Geschichte, die ich gerade gesehen habe. Mhm. Es wird auf jeden Fall auch mal, es wird eine andere Version von Marathonmann sein, die irgendwann rauskommen wird. Aber diese Akustikgeschichte würde ich jetzt nicht nur als Projekt sehen, sondern als eigenständige Marathonmann 2 Band, die ich auch gerne weiter verfolge und alles mitmache, was uns da noch ermöglicht wird.
Als jemand, der euch jetzt von außen verfolgt und auch mit so einer Mischung aus Fan und journalistischem Blick, bin mir die ganze Zeit nicht bewusst, diese Türen, die du jetzt angesprochen hast, die sich jetzt für euch öffnen, ich bin mir immer nicht bewusst, wollt ihr die? Wart ihr euch gar nicht klar, dass die Türen für euch in Frage kommen? Weil irgendwie habe ich die ganze Zeit das Gefühl, und ich finde, das kommt jetzt bei dieser Platte extrem raus, dass da viel, viel mehr dahinter steckt, hinter Marathonmann, und dass das so ein bisschen manchmal so ein Hängen in diesen Genres ist, wo man irgendwie denkt, die könnten aber eigentlich noch mehr machen, noch was anderes. Und ich weiß immer nicht so, wollt ihr das vielleicht nicht? Oder ist euch nicht bewusst, dass ihr es könntet?
Also, dass ich es nicht will oder dass wir es nicht wollen, ist definitiv falsch. Wir wollen es auf jeden Fall. Also das, was wir machen, da stehen wir auch voll dahinter. Nur weil das jetzt sanfter ist oder mit Cello und Geige, ich sage auch immer, wenn das jemand nicht gefällt, der uns sonst mag, dann ist es für mich okay. Mhm. Wir stehen dahinter, sonst hätten wir es nicht gemacht. Wir fühlen einfach dieses ganze Projekt. Und ich will eigentlich schon so viele Türen wie möglich aufmachen, die mir halt als Musiker oder uns als Band einfach ein gutes Gefühl geben. Ich finde, das Schlimmste als Musiker ist, wenn man halt auf der Stelle tritt. Und diese Türen, die sich jetzt öffnen könnten, das sind, glaube ich, ganz gute Türen. Also einfach, ich höre jetzt nicht irgendwie privat, ich weiß nicht, was das ist, so Mark Foster oder Max Giesinger oder so ein Zeug. Aber wenn uns Leute jetzt hören, die sowas auch hören und mit der Musik was anfangen können und mit den Texten und dadurch ein gutes Gefühl kriegen, dann finde ich das vollkommen okay und bin auch als Musiker froh, dass ich das gemacht habe. Also ich stehe da komplett dahinter und ich bin für alles offen, was halt für mich korrekt läuft. Jetzt im Fernsehgarten würde ich jetzt nicht auftreten, aber ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, wenn Leute sagen, nee, also das ist mir jetzt zu kommerziell oder die Charts sind mir sowas von scheißegal und so. Das sind doch alles irgendwelche coolen Momente, die du anhand deiner geleisteten Arbeit irgendwie dann so ein bisschen siehst. Ich meine, klar, Charts, was bedeutet das? Ich bin dann auf Platz, weiß was ich, 15. Das interessiert dann eh niemanden, aber ich kann es irgendwann meinen Kindern erzählen, blöd gesagt. Darum sollte man sich da nicht vor Sachen verschließen. Wir wissen, was wir tun. Wir wissen, was wir wollen, wo wir hinwollen. Und darum finde ich das halt immer spannend. Es muss ja spannend bleiben. Ich kann nicht 10-mal dasselbe Album hintereinander aufnehmen und sagen, ja, ich bin halt jetzt eine Punkband und das ist schon gut so. So bin ich jetzt nicht. Also ich sag da ganz ehrlich, ich habe nichts gegen irgendwie kommerziellen Erfolg. Ich habe auch nichts gegen, wenn uns ein anderes Publikum hört, solange es halt weiß, also ein korrektes Publikum, du verstehst schon, was ich meine. Ja. Aber also wie gesagt, ich will es spannend halten Und das, was wir gemacht haben mit der Platte, stehen wir 100.000% dahinter.
Also, so wie ich dich jetzt höre, ist es dir vielleicht gar nicht so bewusst. Ich sag dir mal, worauf ich hinaus möchte. Zum Beispiel jetzt, wenn jetzt irgendeine Band, die vielleicht, also Holzschwert ist jetzt gut 10 Jahre her. Nee, nicht 10 Jahre, 2013 war das, ne? 2013, also auf jeden Fall schon ein paar Jahre her. Wenn jetzt irgendeine Post-Hardcore-Band eine beliebige, einen Song von ein paar Jahre alt nimmt, dann hat die vielleicht gar nicht so gutes Material, um das so umsetzen zu können. Wenn man jetzt Holzschwert nimmt, der beginnt mit den Worten, weißt du, was Träume sind oder weinst du gar nicht mehr. Du benutzt so Vokabeln wie auf dem Meer getanzt. Das sind eigentlich so richtige poppige Vokabeln, die mir aber damals, als du sie geschrien hast, gar nicht poppig vorkamen. Und jetzt, wenn du sie ein bisschen sanfter singst, denke ich mir, wow, was ist denn da für eine Kraft dahinter? Das ist ja krass. Das ist dann der Moment, wo vielleicht andere sagen, nee, das ist mir jetzt aber ein bisschen zu, keine Ahnung. War das... Also du musst ja irgendwann ja mal die Entscheidung getroffen haben, okay, ich schreie das jetzt aber. Hast du ja initial gesagt, ich schreie das jetzt. War das Schreien damals ein bisschen Verstecken oder ein Ausdruck dessen, wie du dich, also wie kam es dazu, dass du dich dazu entschieden hast oder hast du gar nicht drüber nachgedacht, dass du es auch anders sehen könntest?
Ich habe gar nicht so richtig wahrscheinlich drüber nachgedacht. Es kam halt einfach aus der Situation heraus und wir haben halt ausprobiert. Und klar, es sind irgendwie Pop-Vocals, die damals halt wahrscheinlich klar in Geschrei verpackt waren. Aber ich schreibe ja eh immer recht klar und deutlich und mache da nichts irgendwie kryptisch irgendwie so, dass man nichts mehr versteht wie viele andere Bands. Weil ich finde, auch aus Pop-Vocals kann man viel für sich selbst raushören. Man versteht es erst klar, aber wenn man es ein zweites Mal hört oder darüber nachdenkt, kann man auch was anderes. Also viele Texte von uns sind schon zweideutig, wenn man genau hinhört. Und da muss man halt Bock drauf haben, genau hinzuhören. Und genau das finde ich halt schön an unseren Hörern, die da Bock drauf haben. Und ich finde, Pop ist auch kein Schimpfwort, solange man es halt gut macht. Ich meine, die 80er, wenn wir wieder drauf hin, war alles Pop. Was sind die Pop? Aber ich finde alles geil und eigentlich jeder findet 80er geil. Es ist aber Popmusik. Ich fand es auch spannend, dass wenn man die Songs so, also die Vocals so anders macht, dass es dann irgendwie komplett überkippt in so eine ganz andere Musikart. Und das fanden wir alle total spannend und ich bin begeistert und ich stehe da auch dahinter, würde es auch immer wieder so machen. Und vielleicht wird das neue Album auch poppiger, ich weiß es nicht. Aber wenn, ist es so, weil das ist, was wir wollen. Das finde ich ganz cool. Aber ich wusste, also es ist eigentlich so gekommen, um auf die Frage zurückzukommen, genau.
Hättet ihr euch das vielleicht, also ich meine, da braucht man ja auch eine sorgfältige Beschäftigung mit dem Material, weil sonst hätte man eben einfach nur ein 1:1 Akustikübersetzung gemacht und gar nicht sich die Mühe machen können. Das heißt, hättet ihr euch vielleicht diese Zeit auch gar nicht nehmen können, wenn nicht diese besondere Situation gewesen hätte, hättet es euch vielleicht auch nicht getraut, so in dem Umfang zu machen, kann man das so sagen? Es war jetzt kein Projekt, das auf eurer Liste stand.
Genau, richtig. Dass wir es uns nicht getraut hätten, ist wahrscheinlich nicht so, weil wir hatten immer wieder Gespräche über eine Akustiktour, weil wir waren ja schon einmal auf Akustiktour, da war nur Klavier dabei, da habe ich nicht ganz Akustikgitarre gespielt, da waren auch keine Streicher, aber wir hatten immer wieder den Gedanken, so eine kleine Akustiktour zu machen, in welcher Form auch immer. Und klar, Corona hat uns dazu gebracht, das so zu machen. Und aus der ganzen Scheiße ist wirklich so eine coole Sache rausgekommen. Und unser Label hat ein Album veröffentlicht, hat uns die Möglichkeit gegeben, eine Platte zu veröffentlichen. Und das ist natürlich schon eine großartige Sache, auf die man super stolz ist und die man so nicht erwartet hätte. Und wenn Corona nicht gewesen wäre, hätten wir es nicht gemacht. Also ganz klar, wir hätten die Tour beendet und hätten die Festivals gespielt und hätten dann ein neues Album geschrieben, was auf keinen Fall Akustik gewesen wäre. Also dieses Album hätte es nicht gegeben ohne die Situation.
Also ich finde gerade bei der Version von Die Bahn, ich hatte dir das auch gesagt, dass der Song mir mit am besten gefallen hat vom letzten Album. Bei Die Bahn, finde ich, hat man auch gehört, dass du viel, viel sicherer und besser singst oder dass du anders singst, während jetzt bei der anderen, also bei der ersten EP, bei Kein Rückzug, kein Aufgeben, da hast du quasi sanft geschrien, kann man sagen. Und jetzt genau, hast du richtig, also das hat mich wirklich richtig teilweise gerührt. Fand ich richtig, richtig schön. Und wie gesagt, das hätte ich selber gar nicht so erwartet. Und also kann ich ja jetzt ehrlich sagen. Ich hätte wirklich gedacht, dass das viel, viel einfacher umgesetzt ist. Auch bei der Cowboy-Version. Ich glaube, das war Wir sind immer noch hier. Also Cowboy-Version, weil ihr habt ein Video dazu gemacht, wo ihr quasi so als so spaßige Cowboys zu sehen seid. Ne? Und weil die Musik klingt ja auch so ein bisschen so. Aber da hat jetzt gar niemand von euch Erfahrung oder irgendwie so eine Vorliebe für so Folk-Sachen, weil das auch sehr, ich sag jetzt mal, stilecht umgesetzt war?
Tatsächlich niemand von uns. Also wie gesagt, wir haben einfach darauf losgespielt. Klar, die Geige war natürlich eine Inspiration, aber Folk hört niemand oder ich meine, Rücklauf ist ja, wie sagt man so Bluegrass-mäßig oder Reggae. Das hören wir alles nicht. Aber wie ich gesagt habe, das waren diese magischen Momente, wo sich Sachen entwickelt haben, wo man erst gedacht hat, hey, das ist ja irgendwie witzig, machen wir das mal kurz. Und dann, nee, das ist einfach geil. Wir machen es genauso. Weil das Schlimmste ist, Punk-Song auf Akustikgitarre einfach runterzuspielen. Also für mich persönlich. Ich mag das überhaupt nicht. Und darum wollten wir die Songs ein bisschen verändern und haben aber gar nicht darüber geredet, dass die jetzt Reggae, Folk, Bluegrass oder irgendwas waren. Wir haben einfach darauf losgespielt. Also es war wirklich, also total witzige Situation.
Du hast jetzt gerade Rücklauf erwähnt. Da habt ihr ja, glaube ich, einmal kurz geschummelt. Da bilde ich mir ein, dass Leo kurz eine E-Gitarre spielt, oder?
Leo spielt immer eine E-Gitarre.
Ach so, okay.
Genau.
Aber auf der Akustikversion meine ich jetzt.
Genau, also auf der Akustikplatte sozusagen hat der Leo immer eine E-Gitarre. Also und spielt so Effekte, genau.
Okay, also Akustikplatte mit E-Gitarren-Effekte.
Ja, genau. Was sonst dann genau sagen.
Richtig. War das auch der Songrücklauf, der in der Netflix-Serie Dark war, oder? War
ja, genau.
Aber in einer anderen Version dann, natürlich.
Ja, genau, in der richtigen.
Wie läuft es eigentlich, wenn man als Band in so einen Soundtrack aufgenommen wird? Wird man da angefragt oder kann man sich da entscheiden, nee, danke? Oder?
Nee, das war wirklich über einen Kumpel. Also der arbeitet bei Ari oder so, also bei dem Sounddesign für Dark. Und den kenne ich noch von früher aus anderen Bands. Und der hat gefragt. Und da musste das natürlich abgeklärt werden mit dem Label. Und war dann eine witzige Hin- und Her-Geschichte, aber am Ende hat es doch geklappt und super stolz. Wir sind in Dark.
Das ist eine coole Sache und wahrscheinlich ist jetzt sehr interessant, dass du sagst, dass du jemanden kennst, der dafür die Sounds zuständig ist, weil Dark mir vor allem aufgefallen ist durch diese permanente Autobahngeräusche. Irgendwie habe ich das so in Erinnerung, dass da ständig ganz absurd laute Sounds waren. Hast du das nicht so?
Da kann ich ihn mal fragen. Ich weiß es nicht mehr. Ist länger her, aber er wird dafür verantwortlich sein.
Ja, gut, dann vielleicht kann ich den auch mal einladen, was er sich dabei gedacht hat. Ihr seid ja große Filmfans oder Seriengucker und sowas. Und ich glaube, Dark ist wirklich, kann man schon sagen, eine der, also jetzt mal optisch, eine der besten deutschen Serien der letzten Jahre.
Ja, definitiv. Also da auf jeden Fall Platz 1 der deutschen Serien. Ich schaue keine deutschen Serien eigentlich, aber das merkt man, das ist einfach mal, das hat auch manchmal mal endlich einen anderen Look, nicht diesen komischen Tatort-Look, sondern einfach mal, auch nicht amerikanisch, das hat einfach seinen eigenen Look, ist total cool.
Gibt es denn andere Dinge, die du jetzt mal abgesehen von diesem 80er-Revival und was ihr jetzt mit der Band gemacht habt, wo du jetzt irgendwie sagst, das war eine positive Sache, kreativ für mich gesehen, da konnte ich jetzt die letzten Monate sehr gut nutzen, um irgendwas klarzukriegen oder was draufzuschaffen?
Das war definitiv das Aufnehmen von Musik. Da war ich immer irgendwie so ein Gegner. Also ich habe es irgendwie einfach mit Computer halt aufnehmen, so Demos für die Band. Das habe ich irgendwie nie gekonnt. Das habe ich mir drauf geschafft. Das macht mir total Spaß und damit verbringe ich ganz viel Zeit. Wie gesagt, habe ich mir auch Synthesizer gekauft und versuche die halt ein bisschen Piano und sowas. Also ist sehr musikalisch geblieben. Aber ansonsten ist es wirklich dieses 80er, viel Filmsachen aus den 80ern und Deko-Elemente habe ich viele. Ich sammle gerade auch Horrormasken.
Okay.
genau. Und also genau, das ist eigentlich alles. Und sonst, ja, so, nee, sonst nichts.
Musstet ihr jetzt quasi einen Festivalsommer auslassen und jetzt geht man ja davon aus, dass es grundsätzlich ein positives Gefühl wäre nach so einem Festivalsommer oder nach einem Konzert oder so. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht danach in ein Loch fällt und das wäre dann ja jetzt positiv, weil es eben jetzt nicht so ist. Gibt es irgendwas, also wie fühlst du dich denn nach Konzerten oder nach Natur? Ist es für dich komplett positiv zu werden oder bist du dann auch so richtig durch, was ja jetzt dann wegfallen würde und Energie für was anderes freisetzt?
Man ist schon nach der Tour ziemlich durch, vor allem wenn man dann nach 2 Wochen sofort wieder in die Arbeit muss. Und du, wie du sagst, man ist auf jeden Fall in einem Loch. Also Festivals und Tour und danach, da geht es dann erstmal bergab, weil du machst halt genau das, was so dich am meisten pusht und am meisten glücklich macht mit deinen Freunden. Du hast keinen Chef. Du verbringst den Tag so, wie du ihn willst, und dann ist man auf einmal wieder in der Real World. Das ist schon immer dann ein, zwei Wochen ein Scheißgefühl, aber jetzt nicht so krass schlimm, weil ich meine, man trifft sich ja weiterhin, probt weiter, schreibt Songs, hat seine Kumpels oder macht halt mal wieder geht seinen Hobbys nach. Also das haben wir schon ganz gut im Griff, aber so die ersten Tage sind auf jeden Fall hart. Das ist ja natürlich jetzt nicht passiert, dieses Loch, aber ich hätte dieses Loch schon in Kauf genommen dafür, dass wir echt coole Festivals gespielt hätten, wie mal Rock am Ring oder sowas. Weißt du, hatten wir zum Beispiel letztes Jahr, hätten wir es gespielt. Mhm. Das sind halt schon wieder so Peaks in der Band, die man gerne macht und auch dieses Loch danach in Kauf nimmt. Aber bei uns ist irgendwie doch immer so viel los, dass man gar nicht lange in so einem Loch ist. Und wir treffen uns auch regelmäßig oder haben Kontakt. Das ist jetzt nicht so, okay, Tour ist aus, wir sehen uns jetzt einen Monat nicht mehr. Mhm. Wir machen immer weiter und jeder hat auch sein Ding. Also der Johnny hat ja sehr Videoschnitt, Musikvideos, und yo, dem ist die Familie etwas größer geworden. Mhm. Und genau, man hat halt ich habe meine Nerd-Hobbys wie Horrormasken sammeln. Also das hätte ich in Kauf genommen. Also so schlimm ist es nicht.
Ja, der Jo kann zur Not auch noch so ein bisschen als Filmempfehler arbeiten, falls es irgendwie mal als Beruf gibt. Der hat mir wirklich schon sehr viele tolle Filme empfohlen, die echt richtig, richtig cool sind. Also der hat da ein gutes Händchen dafür.
Ja, ich finde, er hat überhaupt keinen Filmgeschmack. Und ich streite mich regelmäßig mit ihm per WhatsApp über Filme, die er mir empfiehlt. Und ich gerne zurückgespult hätte und meine Zeit bei ihm zurückgefordert habe. Da streiten wir immer. Also wir sind da sehr, sehr, geraten da sehr aneinander, weil er überhaupt keinen Geschmack hat.
Ich würde mal einfach so einen Tipp raushauen. Er hat dir Mama empfohlen.
René Zellweger. Den hat er mir empfohlen, den habe ich aber nicht angeschaut, nachdem er mir den Film Midsommar empfohlen hat. Mhm. Und das ist der schlimmste Film, den ich jemals gesehen habe, nach Daredevil war, habe ich aufgehört, ihm zu glauben. Weil ich glaube, ich hatte mich 3 Tage lang aufgeregt über den Film. Mhm. Und da ging es mir nicht gut. Genau. Und der hat Daredevil definitiv abgelöst. Und Daredevil ist wirklich, ja, unschaubar. Schon allein wegen Ben Affleck. Ja, genau. Aber
richtig, ich wollte gerade eben sagen, also ich bin auch Ben Affleck-Hasserin der ersten Stunde und finde ihn auch ganz grausig. Also
ja, und dann noch Daredevil. Also,
ja, oh ja. Shit. Ganz, ganz grausig. Aber was wiederum sehr, sehr krass hyped ist, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, der Trailer für Loki, die Serie.
Ja, ja.
Den gibt's jetzt schon, gibt's jetzt einen zweiten. Und wenn du dir den anschaust, das hatte ich selten. Also ich musste dann wirklich, während ich geguckt habe, ich habe ein paar Mal angeschaut, habe ich immer gedacht, ach nee, der kommt ja im Kino. Und dann ist mir wieder eingefallen, nein, der kommt ja auf Disney Plus, der kommt ja gar nicht im Kino. Das ist so krass gemacht, dieser Trailer für eine Serie, das kann einfach nur grandios werden.
Also wie hier, WandaVision war grandios und Falcon and the Winter Soldier, also Wahnsinn.
Falcon and the Winter Soldier habe ich angefangen, aber noch nicht fertig, aber WandaVision fand ich auch toll. Also richtig.
Ja, Wahnsinn.
Richtig krass. Aber wir wollen jetzt nicht spoilern, was da jetzt alles passiert. Weil ich glaube, gerade WandaVision ist was, das muss man sich alleine erarbeiten. Da,
ja, Wahnsinn. Und man muss die ersten 2-3 Folgen durchhalten.
Ja, genau. Genau.
Ja, genau. Dann wird es krass. Krass, ja. Und Loki wird auch krass. Und Black Widow auch, alles.
Ja, das wird, also ich habe so, ja, ich wollte gerade sagen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das sind so die großen Gewinner, weil die total schnell umgeschaltet haben und sich gedacht haben, wie, Kinofilm geht gerade nicht, alles klar, dann machen wir Serien, ist uns doch egal, es kommt uns entgegen, dann füllen wir die ganzen Streben, die Querstreben noch auf und dann wird es noch geiler. Ja, das war ziemlich gut. Ich habe was vorbereitet, Michi, und zwar übrigens Michi, nennt dich jeder Michi, ne? Michael sagt doch, du bist auch so ein richtiger Michi, finde ich. Find's so,
nee, Michael sagt meine Mutter.
Ja gut, das ist auch so. Ach, und nochmal apropos Mutter. Die das Artwork der letzten Platte war ja mit privaten Fotos, die du gefunden hast, teilweise von deiner Familie.
Ja.
Wie sieht es aus mit dem kleinen Kind mit der süßen Mütze auf, alles auf Null? Ist das auch
aus diesem Grund? Das ist meine Uroma.
Ach süß, wirklich?
1926, Originalfoto.
Ach Gott, süß. Aber du weißt natürlich jetzt auch nicht, warum die Mütze so eine komische Spitze hat, ne?
Nee, das fragen mich viele, aber ich fand es so absurd und Also was heißt absurd? Ich fand es so interessant, diese Mode und dieses ganze Bild, und darum musste das aufs Cover.
Ist jetzt total, was hast du gesagt, 1900 wann?
26.
Also ich hätte jetzt auch, hättest du mir jetzt gesagt, vor 5 Jahren hätte ich es auch geglaubt. Das hatte irgendwie krass was Zeitloses. Aber ich sehe es jetzt auch so ein bisschen im Zwielicht. Aber 1926 hätte ich jetzt nicht gedacht. Krass,
ja. Steht mit Bleistift hinten auf dem Foto draufgeschrieben. Krass. Richtig krass.
Und was mir auch aufgefallen ist, sonst habt ihr die Platte aber so, die Inlays, die ganze komplette Gestaltung der Platte ist sonst sehr schlicht. Habt ihr das bewusst so gemacht, dass ihr das jetzt nicht gepflastert habt?
Ja, das ist bewusst. Wir wollten halt die paar Live-Fotos und einfach schwarz, weil eben diese Entschleunigung, alles auf Null. Wir wollten nur Fotos von den Shows, die wir gespielt haben, mit den Musikern, die da mitspielen. Einfach dieses Feeling, dass Konzerte stattgefunden haben, die wir spielen durften, und sonst alles ganz schlicht und einfach, dass sich die Leute da einfach selbst reinfühlen, ohne großartige Artwork-Sachen. Einfach nur so zum Träumen und zum, ja, Fühlen. Genau. Mhm.
Du hast jetzt eben wieder Träumen gesagt. Auch wieder so eine typische Marathonmann-Vokabel, die, weiß ich nicht, die andere Leute halt nicht so oft benutzen. Ich finde auch ein ganz wichtiger Aspekt von der Platte ist, also ich glaube, dass das für andere wichtig ist, die das nicht so einordnen können, ist, dass man zum ersten Mal, wenn man noch nie auf einem Konzert war, von euch kennt man es ja nicht, die Interaktion von euch mitkriegt, wie ihr miteinander umgeht, nämlich sehr liebevoll. Und ich habe so immer das Gefühl, ihr seid euch sehr nah und ihr versteht euch gut und seid euch auch relativ einig, so was ihr machen wollt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man da mal so ein paar Neckereien drauf hat und so, damit man auch einschätzen kann, was für eine Art Menschen ihr seid.
Ja, das ist halt bei den Akustikkonzerten ziemlich gut rausgekommen, eben weil wir da einfach mal Zeit hatten und diese Lockerheit, auch mal zu reden oder uns zu verarschen oder Witze zu erzählen. Das hat auch natürlich der Band menschlich sehr gut getan, dass man einfach mal eine andere Version von uns sieht, weil man denkt ja ernst und sehr emotional, aber im Grunde sind wir ganz normale Leute, die auch Spaß verstehen. Also,
weißt du so. Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Und ich meine, klar, wenn man das weiß, weil man es schon mal gesehen hat, dann ordnet man es anders weg. Aber wenn man es nicht weiß, dann weiß man nicht so genau, mit wem hat man es jetzt zu tun.
Genau, ja.
Ich habe mal ein paar Sachen vorbereitet, also nicht so viel. Aber ich dachte, wenn das ich dich jetzt schon 4-mal interviewt habe, dann kann man doch mal schauen, was wir da immer so gesabbelt haben und kann da vielleicht nochmal Bezug darauf nehmen. Und ich habe tatsächlich ein paar Sachen gefunden, wo ich mir dachte, da würde ich gerne nochmal nachhaken, wie das jetzt so ist. Und zwar habe ich eine Interview-Quote vom 2014, da haben wir über Und wir vergessen, was vor uns liegt, gesprochen. Ich habe dich gefragt, glaubst du, dass der typische Marathonmann-Stil jetzt gefunden ist oder denkst du nur von Platte zu Platte? Dann hast du gesagt, ich denke, wir haben auf jeden Fall unseren Stil gefunden. Das heißt nicht, dass wir die nächste Platte genauso machen, aber selbst wenn die nächste eine Jazzplatte wird, würde man merken, dass es eine Marathonmann-Platte ist. Es liegt einfach an den Einflüssen der einzelnen Personen in der Band, da kommt halt immer Marathonmann raus, was mich sehr freut. Davon leiten sich jetzt zwei Fragen ab. Ihr habt ja jetzt, also das war 2014, zwischendrin habt ihr nochmal die Konstellation ein bisschen geändert. Das heißt, ihr hattet ein bisschen Line-Up-Wechsel. Das heißt, die Einflüsse der Personen haben sich geändert. Ja. Was würdest du denn jetzt sagen, wenn du jetzt schaust, wo ihr heute seid und wo ihr 2014 wart? Was hat sich denn konkret geändert?
Also natürlich hat sich geändert, dass wir halt als Musiker einfach besser geworden sind und mehr irgendwie wissen, was wir wollen oder was wir gut finden. Wir hören andere Sachen, man hört mehr Sachen, man lässt sich auf mehr Sachen ein, wie vorhin. Man hört auch mal eine Pop-Platte und schaut, was man irgendwie besser machen kann, was man einfließen lassen kann. Auch da jetzt ja andere Leute auch in der Band sind, die andere Einflüsse bringen. Das ist immer super spannend. Das lassen wir alles zu. Aber wie ich damals schon gesagt habe, man hört Marathonmann irgendwie immer raus. Na klar, weil ich singe und weil ich die Texte vielleicht schreibe und weil ich halt auch meinen Einfluss seit Anfang an reinbringe. Aber eigentlich, was ich damals gesagt habe, war schon gut. Also ich glaube auch, wenn wir jetzt, ich meine, wir haben jetzt eine Akustik-Live-Platte rausgebracht, aber man merkt, dass es Marathonmann ist, finde ich. Man merkt, man denkt nicht, dass es Max Giesinger oder irgendwas. Mhm. Immer der Max Giesinger, gell?
Ja, ich wollte es gerade sagen, was hat denn mit Max Giesinger?
Aber klar, die Melodien oder die Gesangsmelodien oder so, das ist alles irgendwie Marathonmann, weil ich ja von Anfang an auch dabei bin. Aber das Spannende ist halt eben genau diese Einflüsse der einzelnen Personen und diese Beobachtungen der Musikwelt. Wie ich gesagt habe, die neue Platte wird bestimmt sehr Sinti-lastig, aber trotzdem ist es keine Pop-Platte, sondern eine Marathonmann-Platte. Und das finde ich ganz cool.
Ich finde so die Frage stellt man eigentlich oft nach dem Stil und irgendwie drängt man Bands immer dazu, so einen gewissen Platz einzunehmen. Da bin ich jetzt so über die Jahre drüber weggekommen. Also die Frage würde ich jetzt heute so gar nicht mehr stellen. Habt ihr euren Stil gefunden oder sowas? Weil ich eigentlich es gar nicht mehr erwarte. Ich würde es gar nicht mehr wollen. Ich wünsche mir Bands, die wendig sind und die sich bewegen und unterschiedliche Sachen machen. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Das sieht man ja bei euch. Man kann ja trotzdem wie Marathonmann klingen, aber trotzdem auch nach rechts und links so ein bisschen, ne?
Genau, und das sollte man auch, damit die Sache halt eben auch für sich selbst spannend bleibt. Man sollte viele Elemente ausprobieren. Und klar sollte man irgendwie der Band treu bleiben. Also jetzt sagen wir mal, eine Jazzplatte wäre jetzt natürlich irgendwie komisch, aber das würden wir nicht machen, weil niemand Jazz hört. Mhm. Wir sind natürlich vier Typen, die schon vom Kern her Punkrock mögen und Rock oder 80er Rock und so. Und darum entwickelt sich das halt alles immer zu einem ganz Guten. Und wenn du halt mal solche Leute wie die Cellistin oder die Geigerin dabei hast, dann kommst auf einmal neue Elemente drin und du kannst sie mit Marathonmann irgendwie verbinden und merkst, hey, das ist ja auch irgendwie geil. Ich höre jetzt mal ein paar Sachen mit Streichern. Boah, die sind auch cool. Wie kann ich die einbauen? Wie du sagst, man muss irgendwie offen sein und nach rechts und links schauen und nicht irgendwie nur so geradeaus. Das sage ich auch immer bei den Konzerten und soll darauf hören, was man irgendwie fühlt oder was man irgendwie, was einen berührt. Und das kann man alles einfließen lassen. Also sei es im Hip-Hop-Bereich oder im Metal. Und das gibt dann irgendwie immer den Sound, den man dann, der die neue Platte macht und der dann authentisch auch ist, weil man es in dem Moment oder bei der Platte gerade so will. Wir würden jetzt nicht sagen, wir machen jetzt eine Pop-Platte, weil wir wollen erfolgreich werden. Nee, aber Pop-Einflüsse sind cool, weil wir bestimmt auch ein bisschen Popmusik hören. Irgendwie ein paar Songs von Taylor Swift oder irgendwas. Das ist so, und so bleibt die ganze Sache auch spannend. Ich habe aufgehört, oder wir haben aufgehört, so krass zu denken, was die Leute denken. Klar, du brauchst natürlich deine Fans und willst die nicht enttäuschen und irgendwie verarschen, aber hey, im Internet sind immer alle stark und dann hören sie es doch, oder dann hören sie doch ihre Taylor Swift.
Und man muss ja auch mal ein bisschen fordern. Also ich meine, es gibt ja Leute, die sich dann vielleicht doch anhören, weil sie denken, ach, die fand ich aber immer gut. Und dann, und dann denken sie vielleicht, also eigentlich gefällt es mir doch oder bekommen neue Einflüsse. Ja, das ist, glaube ich, bei euch ein ganz schöner Weg, den ihr bis jetzt da gemacht habt. Also ich bin wirklich sehr gespannt auf das Sinti-Horror, was auch immer, 80er-Album.
Ja, es wird, also ich glaube, also wir haben ein paar Demos und die sind, glaube ich, echt ganz cool. Also wir sind jetzt keine Sinti-Pop-Band, aber wir versuchen uns halt irgendwie natürlich, ja, einfach zu refreshen, nicht neu zu erfinden, aber einfach das, was wir auf der letzten Platte gemacht haben, so ein bisschen diese New Wave-Einflüsse mit Chorus-Gitarren und so, einfach ein bisschen auszuarbeiten und ein bisschen in die Extreme zu gehen. Das finde ich auch immer ganz gut.
Extreme ist ein gutes Stichwort. Ich habe noch was rausgesucht und zwar war das ein Interview zur mir titelentfallenden EP Kein Rückzug, kein Aufgeben, das war 2014. Da habe ich dich gefragt, wenn du dem Teufel deine Hand gibst, da würde ich gerne wissen, wie du Teufel für dich definierst. Und du sagtest, in dem Song ist der Teufel, der Alkohol, Drogen, einfach Dinge, die Leute verändern, sodass man sie nicht mehr wiedererkennt. Dinge, die gute Menschen so verändern, dass man enttäuscht wird. Da bist du mir gut entkommen. Du hast nämlich die Frage gar nicht beantwortet, ist mir aber da nicht aufgefallen. Ich hatte dich gefragt, was für dich den Teufel definiert, also für dich ganz persönlich. Also quasi, was ist dein Endgegner? Was sind Dinge, vor denen du wirklich, wo du denkst, bleib mir weg damit. Damit komme ich nicht klar.
Das ist... Ich kann es jetzt vielleicht so sagen, auch auf die letzte Platte bezogen, da geht es ja über Ängste. Ich glaube, mein Teufel oder so ist eben diese Ängste, die man immer hat, irgendwie zu kontrollieren. Also, dass man sich nicht in seiner Angst verliert und deshalb irgendwie vielleicht depressiv wird oder irgendwie ja Leute anders behandelt, weil man selbst Angst vor irgendwas hat und sich selbst Angst vor irgendwas hat. Also ich glaube, diese Angst ist vielleicht mein Teufel. Also ich habe jetzt nicht Alkohol- oder Drogenprobleme oder so. Da bin ich relativ clean. Aber genau diese Ängste, die einen verändern können, wenn man sich zu sehr reinsteigert und zu viel darüber nachdenkt, was könnte passieren oder was wird mal. Ich bin da eher der Typ, so ein bisschen im Moment leben und das genießen, was man gerade hat. sie ja auch wieder die Alles auf Null Platte. Klar, man hätte sich jetzt vergraben können, oh Gott, keine Konzerte, wie geht's weiter, werde ich krank oder so. Nein, wir haben irgendwie aus der Situation heraus was erschaffen, was uns irgendwie glücklich macht und was uns geholfen hat, auch das, die ganze Zeit jetzt letztes Jahr zu überstehen. Ich glaube, das sind meine Teufel, diese Gedanken, diese Ängste.
Kannst du das bei anderen gut erkennen? Ich hatte gerade vor kurzem so eine Situation, also das war quasi eine Person, die ich von außen beobachtet habe und irgendwie eingeordnet habe als besonders cool sogar. Und dann habe ich quasi über die Person was erfahren und dachte mir dann im Nachhinein, nee, warte mal, die Person war gar nicht cool, die Person war mega unsicher. Und was ich gesehen habe, war mehr so mein Blick. Also kannst du es auch bei anderen gut deuten, dass du sagst so, oh, der oder die ist jetzt, keine Ahnung, aggressiv, unzuverlässig oder sonst was, einfach aus einer Angst heraus? Oder ist es eher auf dich bezogen?
Das wäre jetzt eher auf mich bezogen. Ich glaube, bei anderen ist es schwierig zu erkennen, weil man diese Ängste auch oder seine Probleme sehr, sehr gut überspielen kann. Und das ist genau das, wo auch das letzte Album drüber handelt, dieses Verdrängen der Ängste und sich nicht damit auseinandersetzen. Und immer hier, ich habe immer ein Lächeln auf dem in meinem Gesicht und so und alles ist gut und dann ist man aber ganz jemand anders. Und genau das, was einen so krass verändert, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt und so viel Ängste hat und das verändert dann und irgendwann bricht das alles aus und dann hat man den Salat. Genau, und dann verändert man sich und verletzt vielleicht Leute, weil man sich irgendwie nicht damit befasst. Genau, aber ich glaube, bei anderen Leuten das so zu sehen, ist, glaube ich, sauschwierig, weil ich glaube, Menschen können sehr gut ihre Gefühle verbergen und irgendwie eine Maske aufsetzen. Also ich rede da nur von mir.
Du hast jetzt unbewusst so ein paar Stichworte gegeben, die super zu der nächsten Frage passen. Wirst du jetzt merken, wenn ich sie dir stelle? Und zwar war das eine Frage, die ich dir gestellt hatte im Rahmen der gemischten Tüte. Da waren wir im Nightliner der Rogers damals noch, 2019. Das kommt mir jetzt so ewig lang vor.
Ja.
Und da habe ich dich gefragt, wann hast du zum letzten Mal an einer Demo teilgenommen? Und dann sagtest du, in München war ich schon bei einigen Demos, aber in letzter Zeit nicht. Aber ich weiß gar nicht, wo ich zum letzten Mal war. Die letzte Demo war letztes Jahr im Mai. Und dann sagte ich, die zum Datenschutz. Dann sagtest du, nee, irgendwie ging es um Wohnraum oder so. Und es war dir dann so ein bisschen unangenehm, dass du das jetzt nicht so ad hoc sagen konntest. Wie sieht's denn aus zwischendrin? Warst du, also ich meine jetzt nicht auf einer Querdenker-Demo, vielleicht auch auf einer Anti-Querdenker-Demo, aber warst du in letzter Zeit auf einer Demo, weil ja vieles gibt, für das man vielleicht laut sein müsste in den letzten Jahren?
Nee, tatsächlich war ich nicht. Also das muss ich leider ganz offen sagen, ich war auf keiner Demo. Vielleicht, ich weiß auch nicht warum, aber vielleicht war man viel mit sich selbst beschäftigt, was keine Ausrede ist, aber ich war auf keiner Demo.
Ich hab mir da vor kurzem mal Gedanken drüber gemacht und habe mir gedacht, dass ich diese ganze Situation auf einer Demo, weil man hat ja immer so automatisch, denkt man, ich gehe nicht auf eine Demo, ich mache nichts. Das ist ja Quatsch. Man kann ja auch andere Sachen machen. Du kannst ja sonst auch irgendwie Teilhabe an irgendwas haben und Dinge unterstützen und vorantreiben. Da musst du jetzt nicht unbedingt auf eine Demo gehen. Aber ich glaube, ich gehe gar nicht so gerne auf Demos, weil ich irgendwie diese ganze Aufstellung so ein bisschen beängstigend finde.
Ja. Ich finde, Es muss ich leider sagen, jetzt auf Demos zu gehen, in der jetzigen Situation, klar, sowas ist wichtig, aber irgendwie, also eine Menschenmasse jetzt gerade, egal für was es ist, finde ich irgendwie ein bisschen schräg. Also, weißt du, wie ich meine? Also,
ja,
weil
ja. Weißt du,
ich passe wirklich auf, meine Freunde passen auf, meine Band, wir haben uns letztens beim Livestream davor alle getestet, wirklich, dass nichts passiert. Wir schauen wirklich auch alle, dass wir wenig Kontakte haben oder immer nur einen Haushalt und diese ganze Regelung. Wir halten uns da dran. Und dann rauszugehen und auch mit Maske auf einer Massendemo, klar, es ist immer eine wichtige Sache, aber irgendwie finde ich da, ich weiß nicht, du weißt, wie ich meine, es ist so, es geht halt jetzt irgendwie nicht so. Also, finde ich. Weil dann setzt du doch die Maske ab und laberst die ganze Zeit mit Leuten, die du da triffst und schreist da rum oder irgendwas. Und das ist einfach zu krass, finde ich. Also ganz ehrlich, da kann mir jetzt jeder ans Bein pissen oder mir sagen, ja, das ist aber die falsche Einstellung, aber die habe ich halt nun mal. Wir passen halt auf, auch mit unseren Familien und alles. Und darum gehe ich nicht auf eine Demo gerade.
Es war ganz interessant. Ich hatte gerade ein Interview mit Schränk, Schränk und Lala. Ich weiß nicht, ob du die Band kennst. Und da haben wir drüber
gesprochen.
Ja, genau. Und da haben Jörg und ich ganz stark damit gehadert, dass wir sagten, das Schlimmste ist für uns eigentlich, dass man jetzt mit so einer Punk-Einstellung irgendwie auf einmal das Gefühl hat, auf der anderen Seite zu sein, weil man halt einfach an bestimmten Punkten sagt, so, ey Leute, komm, lasst es jetzt mal bitte. Das ist schon in Ordnung, so wie es jetzt ist. Und das ist, glaube ich, das, warum du jetzt auch so ein bisschen gesagt hast, so, ja, also da kann, aber ich finde halt schon, ja, ich weiß genau, was du meinst. Du denkst halt einfach, diese Menschenaufläufe jetzt bitte vermeiden und egal, wie gut es gemeint ist, es wird wahrscheinlich nicht so laufen, wie man sich denkt.
Weil es ist halt nun mal das Problem jetzt schon über ein Jahr und das muss jetzt mal irgendwie unter Kontrolle sein und Punk hin oder her, man muss sich halt jetzt an Regeln halten und versuchen halt, das irgendwie gut zu machen. Also, weißt du, so jetzt die ganze Situation, ich arbeite im Einzelhandel mit Meet and Click und bla und dass die Leute trotzdem rausgehen, um sich irgendwie ihr T-Shirt zu kaufen, das halte ich auch nicht für richtig. Also das ist halt, aber was soll man, wie macht man es schon richtig? Wir hoffen alle, dass es weggeht und dann muss halt irgendwie ein bisschen die Füße still haben. Und eine Menschenmassendemo mit 5000 Leuten halte ich nicht für richtig.
Ja, nicht für die Füße stillhalten, genau.
Ja, also das ist halt einfach so.
Aber jetzt hast du auch schon wieder, und es ist jetzt wirklich keine billige Masche, du hast jetzt echt schon wieder auf die nächste Frage übergeleitet, weil die Frage ist, habe ich dir gestellt zum Album, die Angst sitzt neben dir, und zwar habe ich dich gefragt, woran merkt man, dass du das einzige verbliebene Gründungsmitglied von Marathonmann bist und als einziger die ganze Reise mitgemacht hast? Und die Antwort war viel länger, aber der erste Satz, ich bin schon der heimliche Chef. Und ich habe mir überlegt, du hast ja jetzt als Chef, hast du ja jetzt, also als heimlicher Chef oder Chef, hast du ja jetzt auch so ein bisschen die Aufgabe, wie du jetzt eben auch gesagt hast, so ein bisschen die Bande zu motivieren, ne? Also es kann ja auch sein, dass jetzt jemand sagt, oh, weißt du was, ganz ehrlich, wir haben jetzt ein Jahr nicht gespielt, das ist mir alles zu unsicher, ich höre da jetzt auf damit. Und dann musst du ja als Chef irgendwie im besten Fall kommen und sagen, ach nee, komm, und das schaffen wir und so. Wie fühlst du dich da aktuell als der heimliche Bandchef in dieser Situation, wenn Bandaktivitäten eingeschränkt sind?
Ja, es ist auf jeden Fall immer noch so. Also gerade Bandchefs, also bin ich und der Johnny, unser Gitarrist, denke ich mal. Und wir haben ja auch diese Akustik-Sache gemacht. Das war Lockdown und wir haben uns dann gedacht, wir machen das zu zweit jetzt, einfach Akustiklieder. Und dann haben wir unsere anderen beiden Jungs halt motiviert und haben halt vorgeschlagen, machen wir doch mal eine Akustikband und eine Geigerin und so. Und klar, wir müssen das immer noch machen. Man muss natürlich den Wagen am Laufen halten. Und wir sind alle in einem Loch gewesen, wo der Lockdown war letztes Jahr. Auch unser Gitarrist, der Leo zum Beispiel, der war da irgendwie schon sehr inaktiv. Und da musst du natürlich als heimlicher Bandchef schon motivieren und zeigen, hey, es geht auch so und wir haben eigentlich viel zu tun oder wir können viel machen, auch für die Leute da draußen und für uns. Ja, das ist definitiv immer noch so. Und gerade ist es, glaube ich, ich und der Johnny. Und der Leo ist auf jeden Fall auch wieder am Start. Der Jo hat so andere Themen gerade, die ihn beschäftigen, aber der ist auch immer am Start und schaut beschissene Filme. Und muss immer ein paar Leute natürlich in der Band geben, die den Karren am Laufen halten und die zeigen, was wir für Möglichkeiten noch haben und dass es lang noch nicht vorbei ist.
Das Schöne war jetzt eigentlich schon fast ein Schlusssatz. Vielleicht sagst du mir mal abschließend jetzt noch, was wirst du denn jetzt heute Abend noch machen, an einem Donnerstagabend? Wenn du morgen wahrscheinlich arbeiten musst.
Ich habe morgen frei.
Ich auch.
Genau. Also ich kann dir genau sagen, was ich machen werde. Ich werde Nudeln essen. Dann werde ich die Wäsche aus dem Keller holen. Dann werde ich einen angefangenen Song zu Ende machen. Und zwar mit der neuen Kramer-Gitarre in Pink.
Wo du mir noch ein Bild schickst.
Genau, ich schicke dir ein Bild. Und dann werde ich mir Halloween 4 anschauen.
Cool. Das klingt sehr gut. Vielleicht mache ich sowas Ähnliches. Abgesehen von den Nudeln und der Gitarre, vielleicht schaue ich einfach nur Halloween 4.
Also Halloween 4 ist großartig. Und ich werde wahrscheinlich, ich bin ja seit 2 Monaten großer Funko-Pop-Fan, falls du das kennst. Ich werde meine Funko-Pop-Figuren ein bisschen umstellen. Aber sonst mache ich nichts.